at you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist der Pascal.
Hi.
Und wir gehen heute tief in die 80er Jahre zurück, in das Zeitalter oder ins goldene Zeitalter des Slashers, sprich Anfang der 80er Jahre zwischen 1980 und 1984. Das waren quasi die Jahre schlechthin für den Slasher. Nach dem Erfolg von Halloween 78 und nach dem auch überragenden Erfolg von Freitag der 13. 1980 gab es dann zahlreiche Rip-Offs, Sequels, Nachahmer, aber auch eigenständige Filme. Wir haben uns für heute tatsächlich einen Film rausgepickt, der The Burning heißt und der gerade in Kennerkreisen und bei Experten doch als sehr gelungener Slasher angesehen wird. Und dem kann ich tatsächlich, um es vorweg schon mal zu sagen, nur recht geben. Also für mich ist The Burning, ich hatte das mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, aber auch mal erwähnt, dass das so für mich die drei Slasher sind, bei denen ich mich immer gefragt habe, warum es da eigentlich keine Sequels gab. Dazu gehört The Burning, The Prowler und ach, bei My Bloody Valentine war es genau, in der Episode. Für dich war es jetzt, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich richtig entsinne. So erster Eindruck, wie hat dir der Film gefallen?
Erstmal auch gut und ich war auch überrascht, wie rund und hochwertig der insgesamt ist. Und ja, ich hab, ich hatte Spaß mit dem Film und sehr witzig, ich wusste halt nicht, ich bin ja großer Seinfeld-Fan und habe das bestimmt 3 oder 4 Mal schon komplett durchgeschaut und wusste gar nicht, dass halt Jason Alexander hier mitspielt, der den George spielt und das hat mich sehr erfreut. Es war sehr, sehr spaßig, ihn mir hier auch nochmal anzuschauen, ja, in einer jüngeren Version.
Fand ich tatsächlich auch cool, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Der Film zum Erfolg, er war jetzt finanziell jetzt nicht der Übererfolg. Also in Japan war es tatsächlich, warum auch immer, ein großer Erfolg, aber jetzt in den USA nicht so wirklich. Was zum einen ein paar Gründe hatte. Es kam halt Freitag der 13. ein Jahr vorher raus. Und The Burning spult letztendlich diese Formel eigentlich fast exakt genauso ab. Nur aus meiner Sicht, da können wir uns nachher noch gerne drüber streiten, aus meiner Sicht etwas besser tatsächlich als sein Vorbild, weil ich finde, dass The Burning irgendwie runder wirkt. Sowohl, also es wirkt alles nichts, also Freitag der 13. hat so ein paar Momente, wo man merkt, okay, da mangelt's am Budget, da ist die Schauspieler vielleicht nicht ganz so passend und hier finde ich, der ist irgendwie, ich will nicht sagen glatt gebügelt, weil das ist er ja nicht, da kommen wir auf Tom Savini Spezialeffekte nachher nochmal zu sprechen, aber er wirkt irgendwie im Gesamten etwas runder, finde ich, muss ich sagen. Aber bevor wir unsere Informationen auf euch loslassen zu The Burning, Pascal, vielleicht für diejenigen, die den Film nicht kennen, worum geht's in The Burning?
Camp Blackfoot im Jahr 1976. Der Aufseher Cropsey ist bei den Kindern des Camps nicht sonderlich beliebt und so überlegen sich diese einen Gemeinstreich, der tragisch enden soll. Sie stellen einen mit Würmern durchzogenen brennenden Totenkopf neben sein Bett. Als Cropsey erwacht, stößt er diesen aus Schock auf sich selber und fängt dabei Feuer. Die Situation eskaliert und Cropsey muss im Anschluss eine lange Zeit auf der Intensivstation verbringen, da er am kompletten Körper verbrannt und entstellt ist. 5 Jahre später. Cropsey wird aus dem Krankenhaus entlassen und hält es nun aufgrund seines unmenschlichen Äußeres für unmöglich, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Stattdessen rüstet er sich mit einer Gartenschere aus und macht sich auf den Weg zum Camp Stonewater, um dort blutige Rache zu üben.
Das ist The Burning ist tatsächlich der erste Spielfilm der Weinstein-Brüder, die ja fast 3 Jahrzehnte lang einfach ein großes Imperium gebildet haben in Hollywood, welches ja letztendlich im letzten Jahr durch die MeToo-Kampagne und durch die Aufdeckung der ja schrecklichen Verbrechen, muss man ja sagen, von Harvey Weinstein ja quasi zum Stürzen gebracht wurde. Aber The Burning war tatsächlich der erste Film von der Produktionsfirma und es ist immer so, da streiten sich die Leute bis heute drüber. Also es gibt halt Weinsteins Aussage, dass er das Drehbuch halt längst fertig geschrieben hatte, schon lange vor Release von Freitag der 13. Das ist auch richtig, wohl angeblich. Allerdings unterscheidet sich diese ursprüngliche Skriptversion sehr von jener, die dann letztendlich für die Verfilmung genutzt wurde. Also ursprünglich hatte sich das Drehbuch sehr nach dem zumindest in den USA sehr bekannten Cropsey-Mythos gedreht. Das ist so ein da gibt es eine Dokumentation, die heißt doch Cropsey, die kann man sich angucken. Wenn ich mich nicht irre, ist sie auch, glaube ich, auf Prime zu sehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf YouTube ist sie aber, glaube ich, auch. Das ist halt so ein urbaner Mythos, der in New Jersey und in New York eine Zeit lang mal eine große Rolle gespielt hat, bei denen die Leute auch bis heute teilweise denken, dass da dass es eine wahre Geschichte ist. Und darauf basierte das ursprünglich und hat sich tendenziell eher an Halloween, also an Carpenters Halloween, orientiert. Aber nach dem Erfolg von Freitag der 13. wurde das Skript quasi komplett umgeschrieben und ist jetzt eher halt ein Freitag der 13. Film, wenn man so will. Ne? Also es ist schon verblüffend, die Ähnlichkeit. Oder was meinst du?
Ja, allein das Setting, es ist halt 1:1, ne? Das ist halt nicht Crystal Lake, sondern halt hier das Camp Stonewater in dem Fall. Und ja, das ist nicht von der Hand zu weisen und ich finde das jetzt ja auch per se eigentlich gar nicht so verwerflich, aber ja, dann hätte vielleicht, aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch, also Weinstein war ja noch nie grundsympathisch und dass er sich das dann irgendwie nicht nehmen lässt zu behaupten, dass er natürlich die Idee schon vorher hatte. In dem Ausmaß, ja, passt ein bisschen, macht es irgendwie nicht sympathischer, aber per se ist es ja, ne, ich meine, man kann ja auch trotz, also es ist ja per se das Setting, es ist halt, ne, du hast ein Camp, du hast einen Mörder, du hast Kids, da kann man ja trotzdem noch Kreativität einfließen lassen, auch wenn man sich irgendwie so das gleiche Grundgerüst nimmt. Finde ich, ist hier auch eigentlich ja per se ganz gut gelungen. Eigentlich unnötig, dann irgendwie noch so darauf zu beharren, dass man das ja vorher hatte. Die Idee ist ja eigentlich scheißegal. Aber naja, ist dann halt so, ne?
Das Horrorfilme beschreiben ja auch grundsätzlich immer so die Zeichen ihrer Zeit und den Zeitgeist. Und das ist ja eigentlich so ein Thema, gerade dieses Sommercamp, was jetzt eher uramerikanisch ist, würde ich sagen, und bei uns ja eigentlich weniger eine Rolle spielt. Also bei uns, wenn in den europäischen Gebieten ist es ja eher ja unüblich, dass man jetzt die Kinder irgendwie für 4-5 Wochen oder so in so ein Feriencamp steckt über die ganzen Sommerferien hinweg. In den USA weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, aber es war zumindest damals mal einfach gang und gäbe, dass die Kids halt nicht zu Hause waren, sondern halt mit anderen Jugendlichen oder Kindern in solchen Camps waren. Ist es eigentlich generell so ein Setting, wo du sagst, ja, das spricht mich eigentlich an, oder sagst du, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren, das ist für mich irrelevant?
Nee, gar nicht. Also das spricht mich komplett an, weil ich war tatsächlich auch in meiner Jugend in so einem, also nicht, sieht natürlich anders aus, weil es Deutschland ist, aber in so einem ähnlichen Camp im Harz. Deswegen habe ich da eh noch so ein bisschen verromantisierte Erinnerungen an solche Geschehnisse. Nur halt ohne Mörder und alles war ganz friedlich und toll, aber ich mag das trotzdem. Nee, und das ist ja, wie du gesagt hast, dadurch, dass das so ein amerikanisches, ja, so ein Eckpfeiler der Kultur da fast schon ist, zumindest, sage ich mal, so in den 70ern, 80ern meiner Meinung nach, ist das halt auch ganz oft in Film und Fernsehen immer wieder aufgetaucht. Und ich erinnere mich ja zum Beispiel noch an einen alten Charlie Brown-Film, wo es auch einen gibt, wo sie nur in so einem Camp sind und irgendwie Kanu fahren. Und das fand ich halt als Kind auch schon immer toll und habe mir halt eigentlich auch immer noch früher und schon öfter gewünscht, sowas halt auch in dem Maße machen zu können, wie es halt auch dann da immer aussieht. Naja, aber entsprechend freue ich mich immer, wenn es dann ja, irgendwie um so ein Setting geht. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich so Filme wie Freitag der 13. immer wieder einfach gerne gucke, weil ich einfach dieses Camp-Setting so mag. Wie ist es bei dir?
Sehe ich genauso. Ich finde es eigentlich schon deswegen immer noch erfrischend, weil es halt bei uns gar keine Rolle spielt und dadurch ist es irgendwie was so nicht so ausgelutscht ist, was man auch nicht aus dem Alltag so kennt.
Genau.
Oder selbst nicht miterlebt hat, in meinem Fall zum Beispiel. Was interessant auf jeden Fall ist bei dem Film, ist, finde ich, der Einstieg, also die ersten beiden Sequenzen. Also du hast als Opening-Sequenz quasi sozusagen die Entstehung des Filmmythos von Cropsey, der übrigens, da solltet ihr euch nicht irritieren lassen, wenn ihr die deutsche Synchronisation euch anhört des Films. Dort wird der gute Herr mit seiner Heckenschere, Gartenschere Crosby genannt. Warum auch immer, aber das ist, glaube ich, so eine Sachen sind öfter mal passiert bei Synchronisationsarbeiten, gerade auch in den 80er Jahren. Haben ja auch dann noch ihren eigenen Charme dadurch teilweise, aber ich musste schon ein bisschen lachen, als sie ihn mal Crosby genannt haben. Ich hatte den jetzt irgendwie zum vierten Mal geguckt und die ersten drei Male immer im O-Ton. Jetzt habe ich den mal auf Deutsch geguckt und ich dachte so, hä? Was ist das? Aber worauf ich hinaus wollte, ist, du hast halt dieses typische Slasher-Ding. In der ersten Sequenz wird halt erläutert, dass irgendein Schicksalsschlag passiert oder irgendein Unglück oder irgendein Unfall, der in der Regel dazu führt, dass dort jemand so wie sagt man, so zugerichtet wird oder so beeinflusst wird, dass er zu einem Killer wird oder zu einem Monster oder zu einem schlechten Menschen, wie auch immer. In diesem Fall ist es ja sogar fast alles gleichzeitig. Mhm. Und dadurch fällt erstmal auf, dass uns eigentlich als Zuschauer relativ früh klar wird, welcher auch der Killer ist. Also der Film könnte natürlich, er versucht ja auch immer so zwischenzeitlich, also jetzt nicht wirklich subtil, aber er versucht so ein paar, ja, uns so eine falsche Fährte zu schicken, aber das halt auf sehr simple Art und Weise, so dass, glaube ich, eigentlich jeder, der mal irgendeinen Krimi oder so gesehen hat, sofort weiß natürlich, dass wer der Killer ist.
Ja, klar.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Weise, aber was mir noch aufgefallen ist, weil das schließt gleich im Anschluss an, kannst du gerne gleich im Zusammenhang was zu sagen, ist die Inszenierung teilweise, die besonders auffällig ist, finde ich, als Cropsy quasi aus dem Krankenhaus rauskommt und sich an dieser Prostituierten vergeht, die dann ihn quasi so abstoßend findet, dass sie selbst, also dass sie, obwohl sie ja quasi dafür bezahlt wird, nicht mit ihm schlafen will. Und er sie dann umbringt mit dieser, mit der Schere, noch mit einer ganz normalen Haushaltsschere. Und sie dann aus dem Fenster stürzt. Und diese ganze Art der Inszenierung, auch wie Cropsy dort dargestellt wird, so als schwarzer Schatten mit Hut und alles dunkel. Und dann diese krasse Gewaltinszenierung, dann halt auch dieser Fenstersturz. Also wenn das nicht mal eine Giallo-Kopie ist in Reinkultur, dann weiß ich auch nicht. Also wer da nicht an Argento denkt, nach zwei Sekunden, war eine ganz gute Hommage, muss ich sagen.
Ja, stimmt, absolut. Das ist eine starke Szene. Und ich finde auch, dass es also ja, einerseits gebe ich da vollkommen recht, der Bezug zum Argento beziehungsweise Giallo-Genre ist irgendwie offensichtlich oder kaum von der Hand zu weisen. Und andererseits fand ich es eh schon, an dem Moment dachte ich mir schon cool. Ich wusste ja durchaus, dass es danach irgendwann wieder auf dem Camp hinausläuft. Und fand es andererseits schön, dass sich hier auch dann noch davor Mühe gegeben wurde und dass du da auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das hat schon bei mir ganz gut gezogen, dass halt erstmal Mitleid vorübergehend für die Figur des Cropsy halt ausgelöst wird. Ja. Weil man hat ja, er soll zwar irgendwie vorher auch ein Arsch gewesen sein, das hat man ja aber jetzt nicht wirklich mitbekommen.
Nee, das ist halt, ist auch nur Hörensagen, ne, letztendlich. Und
genau.
Das ist, und wer das erzählt, kommt ja auch nicht von ungefähr, ne?
Ja, eben. Und dann hat auch diese Vorstellung, das machen die im Krankenhaus ganz gut, wenn er dann quasi entlassen wird, hast du immer noch die Stimmen der, ich nehme an, Psychologen und Ärzte so, die im Hintergrund so wabern, wie sie jetzt sagen, ne, so auch ganz schön brutal, was sie sagen halt, von wegen so, ja, also es ist schon sehr schwierig jetzt und du wirst sehr viel auf Ablehnung stoßen und es könnte auch sehr gut sein, dass du halt überhaupt nicht mehr den Weg zurück in die Gesellschaft findest, aber du kannst es ja versuchen. Das klingt halt so richtig, also das ist irgendwie eine harte Ansage und auch gab es ja noch vorher diese, muss ich zugegeben, etwas strange Szene, wenn der eine Arzt den anderen unbedingt von überzeugen möchte, sich jetzt den verbrannten Cropsy anzugucken und da wirklich drauf beharrt und ihn dann noch so erklärt, wie, Gott, was hast du noch nie gesehen? Der ist so verbrannt, das wirst du nie wieder vergessen. Das ist auch schon, ein bisschen schräg. Ja, also ich mag tatsächlich so die, nennen wir es mal die Origin-Story von der Figur Cropsy, die dann später zum Mörder wird, ziemlich, also gerne, finde ich sehr gut gelungen tatsächlich.
Anschließend gehen wir dann halt genau in dieses stereotypische Szenario rein. Du hast halt ein Feriencamp, der erste Unterschied halt zu Freitag der 13. und der sich ja auch sehr lange halten sollte, dieser Unterschied bis zu Freitag der 13. Teil 6 müsste es gewesen sein, ist halt, dass es hier ein Camp ist, wo jetzt nicht nur irgendwelche Counselor sind, sondern wo halt auch wirklich dann Kinder und Jugendliche da sind und ein Camp eröffnet ist und quasi potenziell ganz viele Opfer da schon rumrennen. Und das ist ja mal das, was mich so an den Freitag der 13. Film so aufgeregt hat, gerade bei den ersten 5 Filmen, dass du halt zwar immer ein Camp hast, gut, in Teil 5 ja nicht, aber dass du halt zwar immer ein Camp hast, aber es einfach nie auf hat und nie irgendwie, ja. Das ist so das, was mich da immer aufgeregt hat. Und hier hast du das halt, hier sind halt Kinder, die haben Spaß aus verschiedenen Altersgruppen, das sind bestimmt so 12-Jährige bei, da sind aber auch so 16-Jährige oder so mit bei. Und es ist immer, wenn man so die ersten, sag ich mal, so diese Intro-Sequenz geht ja, glaube ich, knappe 10 Minuten, inklusive dem Mord an der Prostituierten, und dann hast du so 20 Minuten, in der die einzelnen Protagonisten vorgestellt werden in dem Camp. Und das ist tatsächlich so mein einziger Schwachpunkt oder der größte Schwachpunkt für mich im Film, dass es dann halt doch sehr plakativ dargestellt, das Ganze. Du hast halt natürlich da die dummen Jungs, die rumrennen, die den ganzen Tag nur über Ärsche und Brüste labern. Der Höhepunkt ist dann diese Duschszene, in der, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, wie heißt unser
Alfred.
Alfred. Die eine Dame oder seine Herzdame dort beim Duschen beobachtet, und das ist alles so ein bisschen so, ja, wie in so einem Teenie-Film halt, ne? In so einem 80er Jahre, sowas, okay, oder was man bei uns als Eis im Stiel oder sowas bezeichnen würde. So halt alles sehr oberflächliche Dialoge, hier ein bisschen nackte Haut, da mal einen Hintern zeigen. Und ich finde, diese ersten 20 Minuten ziehen sich tatsächlich so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen recht schleppend, bis dann die Halbstundenmarke überwunden ist. Was man aber zugute halten muss, ist, dass die Figuren zumindest so vor- und dargestellt werden, dass du jetzt keine Person hast, nicht mal den üblichen, wie sagt man, den Unholden oder, nee.
Ja. Den, also du meinst das Arschloch oder?
Ja, das Arschloch, wie sagt man denn? Was Wort, was ich, ja, egal. Hacker dreht sich schon wieder im Grabe um. Wenn
ich schon Bösewicht, Antagonist, ich weiß nicht.
Ja. Hold? Nee, wie sagt man denn? Unhold, sagt man doch, glaube ich. Ach, egal.
Ja, Unhold ist ein Wort.
Genau, das fand ich, der Unhold. Und selbst der ist irgendwie so überzeichnet, dass du nicht im ersten Moment sagst, oh, das ist ein Arsch, der muss gleich als erstes weg oder sowas. Der ist halt so, weil er halt auch, man merkt, er ist so, weil er eigentlich dumm ist. Und ja, also die Figuren sind eigentlich schon ganz okay. Das sind jetzt alles keine super sympathischen Leute, aber es sind jetzt keine, ist jetzt kein Kanonenfutter, bei denen du sagst, ach komm, der kann sterben, der kann sterben, der kann sterben. Und das ist dann wiederum eine Sache, die der Film gut macht, dass er das halt sehr schleppend inszeniert am Anfang, ist dann halt die andere Seite. Wie fandst du das so, diese ersten Camp-Momente mit dem Baseballspiel und da am Wasser, wo sie sich da gegenseitig so ein bisschen bekriegen, will ich mal nicht sagen, aber schon so ein paar Streiche spielen und so?
Ja, die haben so ihre Kämpfe untereinander. Ich mochte das tatsächlich ganz gerne, weil einerseits hast du vollkommen recht, das ist natürlich alles sehr plakativ und auch alles sehr Klischee beladen, aber ich mag halt schon, dass die Figuren halt durchaus noch so ein bisschen ihre eigene Charakterisierung. Die ist natürlich super Klischee, also Alfred ist dann halt der sehr schüchterne, sehr introvertierte Nerd, der nicht schwimmen kann und der halt dann irgendwie Frauen nur so auf die creepy Art hinterher läuft, und der ist halt so dann, das Gegenstück dazu ist dann halt Glazer, der hat auch schon den geilsten Namen der Welt,
ja.
Glazer, von Larry Joshua gespielt, lustigerweise, und ich finde, das sieht man auch leider, das ist schon ein kleiner Kritikpunkt, er war halt schon zu den Aufnahmen des Films über 30 und älter als die Aufseher und da wird jetzt nicht jeder seiner Teenager-Rolle unbedingt gerecht, sag ich mal.
Ja, das siehst du halt, wenn da so diese etwas kleineren Rollen, da denkst du dann, okay, die Leute sind vielleicht wirklich so alt, aber die dann auch so ein bisschen mehr Dialoge haben und so, ist es dann wieder Leute, die dann halt schon, ja,
in den 20ern mindestens sind.
In größeren Bartwuchs haben als ich heute.
Ja, genau. Und dann haben wir halt den Dave von Jason Alexander gespielt, der halt so ein bisschen der lustige Schambolzen, der halt, ne, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Sportler, aber weiß ich halt so über seine rhetorischen Fähigkeiten und über seinen Humor und seinen Charme halt da irgendwie zu beweisen, und das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch hast du halt schon mal Figuren, die du direkt halt immer wieder erkennst, die auch ein bisschen rausstechen, und nicht, dass man das unbedingt braucht, aber ich finde das immer viel besser, wenn man das irgendwie für einen Slasher durchaus so hat, dass man jetzt halt, ne, also man hat Figuren, mit denen man bis zum gewissen Grad mitfiebern kann und die auch so ein bisschen Unterhaltung halt bieten, bis es dann losgeht, weil sonst wäre, ich glaube, bei vielen Filmen ist es dann halt so, diese ersten 30 bis 40 Minuten ziehen sich unfassbar, und ich finde, das geht hier, ich finde, die sind erschreckend leichtfüßig, wenn das mal nur so Kleinigkeiten sind, wie dass sie sich irgendwie beim Essen ärgern oder sich halt mit dieser komischen Luftpistole abschießen, oder Dave geht halt irgendwie in die Stadt und kauft Kondome, aber Glazer wollte ja die Gerippten, und es ist mega quatschig, es ist jetzt auch nicht irgendwie Entertainment, also nicht unfassbar großartige Comedy, aber es ist so zum Weglullen irgendwie ganz nett, aber nervt mich dabei nicht, und dann irgendwann geht's ja auch zum Glück los.
Ja, wenn's mit den tatsächlich, sie machen dann einen Kanu-Ausflug, und dann sind so auch so diese üblichen Sachen, die halt aber wahrscheinlich auch einfach, wenn man sagt stereotypisch, aber die gehören halt dann wahrscheinlich auch einfach zu so einem Sommercamp dazu, so ein Kanu-Ausflug, Lagerfeuer-Geschichten, da veräppeln sie sich auch schon, da wird auch so ein bisschen schon der Cropsy-Mythos zur Sprache gebracht, nackt schwimmen und was die Leute halt nicht so alles machen in so einem Sommercamp. Was interessant ist hier, ist, finde ich, der Punkt, und das ist so das, was The Burning auch von den Motiven her immer noch so ein bisschen unterscheidet zu der Konkurrenz. Das hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass hier, wenn es sonst eigentlich in solchen Filmen immer relativ schnell zur Sache kommt, was jetzt irgendwelche sexuellen Inhalte angeht, ist es doch hier so, dass die Jungs doch eigentlich fast durchgehend abblitzen bei den Mädels. Das ist mir mal so nebenbei aufgefallen, dass da immer so, auch sie zum Beispiel bei dem Nacktschwimmen, sie wollte nicht und die Blondine wollte von Gläser, ja gut, sie haben das später noch gemacht, aber sie hat sich da halt auch über einen halben Film lang quasi so ein bisschen gewehrt gegen Gläser und gegen seine Absichten und das ist eher unnormal für den Slasher.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt, ich fand es tatsächlich zwischenzeitlich auch echt unangenehm, muss ich sagen. Also bei Glaser und bei dem anderen Kollegen, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, der halt mit der Karen da draußen war, Eddie, genau. Das geht dann halt schon immer, also vor allem Glaser belästigt aktiv, das ist halt schon richtig unangenehm teilweise, weil er sie halt dann auch immer mit ihr seiner körperlichen Überlegenheit so an Bäume drückt. Das hat mir dann zwischenzeitlich, ging mir das ein bisschen, fand ich das schon arg unangenehm. Und halt, ja, Eddie ist halt auch ein Arschloch. Im Endeffekt passiert da sexuell nicht so viel, bis auf nachher dann halt diese Glaser, ich glaube Sally war das, ja, Glaser-Sally-Szene, die ja noch ganz lustig war, aber ja. Ja, es ist untypisch auf jeden Fall, aber das ist tatsächlich so etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte so, unangenehm irgendwie so ein bisschen. Das, hat die Figur nicht sympathischer gemacht.
Ja. Der Soundtrack, wie fandst du den? Oder den Score, besser gesagt, das ist ja von Rick Wakeman, von der Band Yes, die ja auch mal ziemlich groß waren. Wie hat dir der gefallen?
Der, gut, aber es ist mir nicht so aktiv in den Vordergrund gekommen, dass ich, also ich sag mal, es ist so, er hat sich so in den Film gefügt, dass er quasi, ja, mir gar nicht so bewusst in Erscheinung getreten ist. Weißt du, was ich meine? Weiß nicht, wie fandest du ihn?
Ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich schon relativ auffällig.
Okay. Aber ja, manchmal ist es bei mir dann verschwimmt das so. Dann gibt dann Momente, da merke ich auf einmal so, bam, und jetzt höre ich auch mit aktiv noch den Soundtrack im Kopf. Manchmal verschwimmt das tatsächlich so. Dann bin ich vom Film wahrscheinlich mehr abgelenkt, als dass er so in Erscheinung tritt.
Ja, das passiert ja durchaus, ne? Ich meine, ja, die kam jetzt eigentlich schon vorher Mord? Ja, dieser, nee, das ist doch der Nackt, doch, da kam ja, doch, das beim Nacktschwimmen, das Mädel wurde ja dann.
Genau, das ist der erste Mord.
Der auch tatsächlich, da können wir dann auch schon auf Tom Savini so ein bisschen zu sprechen kommen, vielleicht auch direkt in Verbindung mit der großen Highlight-Szene des Films, die wir ja dann jetzt auch schon mal uns ergreifen können. Es ist storytechnisch so, dass ein Mädchen vermisst wird und sie dann irgendwie Hilfe holen wollen und mit dem Boten oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, wie war das?
Also es war so, dass die sind ja mit den Kanus halt ein Stück weit den Fluss lang gefahren. Dann gab es da diese Nacktschwimmszene. Und als die wieder zurückkommen und dann halt, als die beiden die wieder zurückkommen, merken sie halt, nein, gar nicht wahr. So nochmal, am nächsten Tag ist es dann so, genau, Karen ist halt vermisst, das war das erste Opfer vom Cropsey-Mörder. Und Eddie weiß halt nicht, wo sie ist. Er meinte, sie ist halt weggelaufen, nachdem sie irgendwie keinen Bock hatte, mit ihm zu schlafen. Und blöde Kuh. Und dann denken sie sich, fuck, ja gut, dann müssen wir sie suchen. Und dann geht schon mal einer zu den Kanus und da merken sie, die Kanus sind alle weg.
Genau sowas.
Weil Cropsey hat ja die ganzen Kanus lose gemacht, nehme ich mal an. Und ich glaube, worauf du jetzt hinaus wolltest, genau, dass die dann halt sich überlegt haben, fuck, was machen wir jetzt? Durch den Wald können wir nicht, der ist zu dicht, also bauen wir ein Floß. Und dann haben sie ein Floß gebaut und sind damit dann den Fluss runter und entdecken dann dort ein Kanu. Und ich glaube, das meintest du jetzt mit der sich dann anbahnenden Highlight-Szene, nicht wahr?
Genau. Und sie, ich glaube, 5 oder 6 von den Leuten schiffern dann den Fluss herunter und finden dann etwas entfernt oder sehen etwas entfernt eines der vermissten Kanus und schippen sich dann dorthin. Und dann kommt da tatsächlich eine der vielleicht 4, 5 ikonischsten Slasher-Szenen aller Zeiten, als plötzlich der immer noch bescherte Cropsey aus dem Nichts auftaucht, aus diesem Kanu und wirklich für ein unvergessenes Bootsmassaker sorgt. Fantastisch. Ja. Also einfach so, normalerweise hast du es so, dass in so einem Horrormoment oder in so einer Killsequenz vielleicht maximal zwei Leute zum Opfer fallen gleichzeitig. Und hier waren es halt alle fünf oder sechs und in einem Mordstempo und auch sehr brachial, sehr brutal. Und ja, okay, ich muss zugeben, bei dem bei dieser Fingerabszene muss ich auch jedes Mal so ein bisschen schmunzeln. Ja, und das ist dann tatsächlich das Ergebnis von Tom Savinis großartiger Effektkunst, die einfach auch wie immer eigentlich, also egal, wir haben jetzt schon sehr viele Filme gehabt hier besprochen, in denen Tom Savini die Spezialeffekte und das Make-up gemacht hat. Aber auch hier wieder ein absolutes Highlight, muss ich sagen. Also er hat es einfach wirklich drauf. Klar, es gibt den einen Moment, da sieht man heute, dass dort wieder dieser Trick, den sie auch bei Freitag der 13. gemacht haben, dass sie halt so eine Puppe hinlegen und der Kopf dann quasi durch so ein Loch im Bett rausguckt, also vom Schauspieler. Und das sieht man hier auch bei The Burning tatsächlich, weil der Hals halt irgendwie so fast einen Meter lang ist von dem einen, wenn er da die Schere reingebohrt bekommt. Aber es ist schon echt eine krass erinnerungswürdige Szene, oder?
Ja, definitiv. Also ich meine, wer einmal Kanu gefahren ist, weiß, dass das irgendwie, also da muss Cropsy schon harte Kanu-Skills haben, um so aus dem Boot so aufzuspringen und dann quasi ja auf das Floß zu hüpfen. Oder man hat das ja, man sieht das ja nicht so richtig. Man sieht halt immer nur so mehr oder weniger in Close-Ups dann den Slash in Anführungszeichen, beziehungsweise dann den Gore. Aber es war bestimmt ein herausragendes Kunststück, da so gezielt quasi zur Sache zu gehen, ohne ins Wasser zu fallen. Ja, aber es ist schon cool. Also auch wenn du halt immer dann diese Silhouette ist halt auch sehr stark, ne? Wenn du dann diesen ganz dunklen Cropsy halt vor diesem hellblauen Himmel hast, wie er dann mit der Schere quasi im Begriff ist zuzustechen, schon cool. Ist definitiv erinnerungswürdig, ja. Da gebe ich dir recht. Und wo du gerade bei Tom Savini warst, vielleicht nochmal ein Trivia-Fakt, wusste ich vorher auch nicht, fand ich ganz witzig, dass er wohl extra für diesen Film dann halt auch den zweiten Freitag der 13. Nicht gemacht hat, ne? Habe ich doch recht,
genau. Oder? Genau. Vor allem auch, weil er überhaupt nicht konform ging mit der Drehbuchidee, dass plötzlich Jason der Killer in Freitag der 13. 2 sein sollte, ja.
Genau. Ja, ist irgendwie auch so ein bisschen Ironie dabei, ne? Wenn man jetzt so sagt, dass das ja hier auch mit einer der vielleicht ein Film ist, der auf jeden Fall bei Freitag der 13. mithalten kann und ja, ganz witzig. Ja, genau. Und danach sind halt die Kids alle tot und dann Michelle, das war eine von den Aufseherinnen, entdeckt das dann irgendwann und jetzt frage ich mich gerade nochmal, wie sind sie dann wirklich zurückgekommen? Sie ist ja irgendwie zurückgekommen. Ach, sie hat sich dann, glaube ich, das Kanu. Ach, stimmt, sie hat sich dann die anderen Kinder genommen und ist dann mit dem Kanu, das sie gefunden haben, halt dann doch zurück zum Camp, während Todd noch auf der Suche nach Alfred war, der nämlich wieder halt auch bei dieser ganzen Skinny-Dipping-Geschichte. Nee, jetzt verwechsel ich das, sorry. Also, anyways, Michelle ist mit den anderen Kids zurück zum Camp. Und die jetzt quasi noch da an dem Punkt geblieben sind, wo sie ursprünglich hingefahren sind, waren halt Glazer und Sally, die ja dann irgendwo noch miteinander geschlafen haben. Ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand es ganz witzig, dass er halt, der halt die ganze Zeit so einen auf dicke Hose gemacht hat und immer gesagt hat, ach Sally, komm schon, und du kannst mir vertrauen und das wird richtig gut. Das wird richtig super spitze mit uns beiden. Und dann ist er irgendwie halt 3 Sekunden dabei und dann so, oh.
Ich glaube, das war's. Weil er auch gegenüber den anderen Jungs auch so getan hat, hier so gerippte Kondome und sowas alles.
Genau, damit ich auch was spüre. Ja. Und sie ist auch dann ganz cool tatsächlich. Sally ist eigentlich so, man muss zugeben, finde ich, die weiblichen Figuren sind leider vermutlich auch der Zeit und vielleicht auch den Produzenten geschuldet, verhältnismäßig austauschbar. Aber die Sally ist tatsächlich ganz witzig. Die hat auch so ein, auch als sie dann halt da liegen und ist sie irgendwie so die sympathische Mischung aus schon so ein bisschen einfühlsam ihm gegenüber, aber auch so ein bisschen, ja, okay, das war's jetzt. Okay. Die ist irgendwie cool, weiß ich nicht. Hält ja aber jetzt den Film davon nicht ab, sie dann trotzdem gleich sterben zu lassen, aber.
Ja, aber es ist zumindest so, wie ich vorhin gesagt habe, dass du halt irgendwie jetzt dich halt mega Sympathien für die Leute entwickelst, aber du fieberst schon mit ihnen mit irgendwie. Also du willst eigentlich nicht, dass sie da ableben in dem Film. Und genau, was jetzt hier doch das Besondere ist an The Burning, ist halt die Tatsache, also wir kennen es ja aus quasi allen Slashern oder fast allen, zumindest in den populären, dass es halt immer das Final Girl gibt. Und genau, The Burning hat dieses Final Girl nicht. Das kann man jetzt entweder so sehen, es ist entweder vielleicht ein interessanter Kniff im Drehbuch, oder man war einfach noch nicht so verfestigt in diesen Slasher-Motiven, dass man da jetzt wirklich jede Regel oder jeden Stereotypen schon in diese Filme eingebaut hat. Und deswegen gibt's hier tatsächlich vielleicht, ja, ich will nicht sagen, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen.
Alfred.
Alfred ist jetzt auch nicht der sympathischste gewesen bislang in dem Film. Er ist zwar natürlich schon so der Außenseiter, der auch viel geärgert wird, aber er ist schon Creep.
Ja, er ist halt auch unfassbar unfähig, irgendwie irgendwas alleine zu machen. Und es gibt ja sogar die Phasen, ich meine, er wird ja halt von Glazer gemobbt und halt auch die anderen Kids finden ihn mindestens seltsam. Aber eigentlich ist die Chemie unter den Kids ja verhältnismäßig gut und die wollen ihn ja auch so ein bisschen damit integrieren. Und er ist halt so richtig so, ich bin hier fehl am Platz, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Und er macht dann halt leider auch nicht viel mehr aktiv, als halt im Wald Frauen verfolgen. Was echt jetzt auch nicht irgendwie so seinen Sympathiefaktor nach oben schießen lässt. Und dadurch, dass er dann in Kombination mit Todd, dem anderen Aufseher, der schon verhältnismäßig eigentlich ein ganz netter Kerl ist, die beiden sind ja so die Mischung als Final Girl Substitut, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja, also Alfred alleine hätte das auch nicht gerockt. Also dann wär's einem irgendwie auch erschreckend egal gewesen.
Ja,
und auch sehr unglaubwürdig, wenn der irgendwie dann auf einmal da zum ebenbürtigen Gegner von Cropsy geworden wäre.
Es ist, wie du schon sagst, die beiden bilden halt sozusagen das Finale des Films im Duell gegen Cropsy. Wie hat dir das generell gefallen von der Inszenierung her? Das war ja klar, dass es natürlich auch wieder mit Feuer spielen wird, das Ganze. Mhm. War mir vielleicht ein paar Minütchen zu lang, aber in der Summe schon eigentlich ganz cool gemacht, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Auch das, ja, war ja natürlich jetzt nicht überraschend, wie es dann ausgegangen ist, aber es war cool inszeniert, die Feuereffekte sahen geil aus und auch im Endeffekt sieht man dann ja Cropsy. Und das ist wohl auch, habe ich gelesen, halt auch wieder so eine Maske gewesen, an der Tom Savini irgendwie 3 Tage gesessen hat. Und das sieht man schon, der sieht schon angsteinflößend, bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Er sieht auf jeden Fall ziemlich zerstört aus und ziemlich eklig, sag ich mal.
Ja.
Geh ich mit. Aber jetzt auch, er ist halt, dann im Endeffekt ist er halt nicht so ikonisch, ne? Da können wir auch noch mal drüber reden. Er ist halt, ich finde dann, also diese Silhouette mit der Schere, ja, aber irgendwie die Schere ist schon fast wieder das Ikonischste an ihm.
Ja, und, das stimmt. Die Schere ist, in dem Fall ist das Mordwerkzeug interessanter als die Figur, die sie trägt.
Ja.
Das sehe ich genau. Auch so.
Ja. Aber ein cool inszeniertes Finale und auch dem passt, macht den halt unfassbar rund irgendwie, also weil es jetzt auch da nicht irgendwie jetzt einen krassen Qualitätseinbruch hat, sondern einfach schön, so wie man es mehr oder weniger erwartet, ein cooles Finale liefert.
Es ist, ich meine, man darf halt natürlich nicht vergessen, also wir klingen schon sehr lobend über den Film und das hat der Film auch auf jeden Fall verdient, aber man darf halt letztendlich, es ist halt immer noch ein Slasher, man darf jetzt hier halt eben nicht eine große Story mit irgendwelchen überraschenden Wendungen oder besonders tiefen Charakterzeichnungen oder sowas erwarten. Die Geschichte, die passt halt auch auf 2, 3 Post-its rauf, ne? Also viel größer, absolut, viel länger kann das Drehbuch nicht gewesen sein. Das darf man halt nicht vergessen, aber der Film ist halt sehr, sehr unterhaltsam, ne? Also der hat auch so ein gewisses Tempo, wie gesagt, ich gehe halt am Anfang nicht mit, so diese ersten 20, 25 Minuten sind ein bisschen zu langsam, aber da hat der Film halt ein sehr rasantes Tempo, ist dabei sehr unterhaltsam, gefühlt stirbt er noch alle 10, 15 Minuten irgendjemand, also da kann man durchaus doch sagen, dass der Film auf jeden Fall gut macht. Auch die Camp-Stimmung ist gut, wie ich eingangs schon erwähnt hatte. Also sie ist auch zum Beispiel besser als in dem Freitag der 13. Film, weil halt da keine, das ist halt immer so, ja, alles broken-mäßig. So, wir müssen erst aufbauen hier oder wir eröffnen nächste Woche und sowas. Und hier ist halt einfach mal Leben drin in dem Setting, in dem Szenario drin, so wie man es eigentlich auch erwarten würde gerne. Und er hat auch auf jeden Fall so ein paar, gerade diese Point-of-View-Aufnahmen von Cropsy, die haben schon auch durchaus immer eine schaurige Stimmung da. Also es ist auch immer sehr Giallo-lastig, finde ich noch so. Immer gerade dieses, halt diese aus der Ego-Perspektive von Cropsy. Ist gut gemacht. Also es hat schon so eine Art, ja, ich will jetzt nicht sagen düstere Atmosphäre, aber es ist schon ganz spannend und interessant umgesetzt.
Ja, das definitiv. Was man noch erwähnen kann, am Ende kommt halt noch raus, dass Todd, der Aufseher, war halt einer von den Kids, die halt ursprünglich Cropsy halt diesen Streich gespielt haben vor 5 Jahren. Macht jetzt auch nicht irgendwie den Cole großartig fett, erklärt irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Motivation wirklich dann von Cropsy ist, da wird jetzt halt auch nicht viel erklärt, ob er dann deswegen sich genau diese Camp-Gruppe ausgesucht hat, um sich an ihm und seinen Kindern zu rächen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ja, ist halt auch nochmal so ein ganz netter Hook am Ende, weil das dann halt auch schon wieder nochmal ein bisschen die, man sieht dann halt auch nochmal Flashbacks, wie er sich an diesen Streich erinnert, das ist jetzt auch noch so eine schöne Klammer. Und dadurch fühlt man, habe ich auch noch mal das Gefühl gehabt, so ist es halt wirklich so ein verhältnismäßig schnörkelloser, runder Slasher mit eigentlich fast allem, was man erwartet. Ne, halt wie gesagt, Final Girl gibt's hier nicht, das ist ein bisschen anders aufgesetzt. Und dafür hast du aber halt mal ein volles Camp mit richtig vielen Kids. Und muss ich auch sagen, da sind auch Szenen bei, wie die der Essenssaal oder so, wo halt ja, jetzt wirklich nicht an Statisten gespart wurde, muss man sagen. Da sind richtig, richtig viele Kids und das hat halt ein Freitag der 13. nicht geboten. Jetzt hat der natürlich hier auch wiederum halt schon, wenn meine Zahlen mich nicht belügen sollten, das Dreifache an Budget gehabt. Ja, aber das macht ja nichts. Das macht den Film ja trotzdem irgendwie ein bisschen runder, ein bisschen schöner, ein bisschen lebhafter auch einfach.
Am Ende dann halt herauskommt, dass der eine Aufseher quasi damals eines der Kids war, die quasi für Cropsys Unfall verantwortlich waren. Das ist halt der Punkt, weil er ist ja auch derjenige, der sagt, ja, aber Cropsy war ja auch auch damals schon jetzt nicht irgendwie so ein netter Mensch zu paar. Und das ist halt so, das könnte halt auch irgendwie sein, ja, und so kann ich das im Nachhinein in meinem Kopf rechtfertigen, dass es das passiert ist, weil er ja gar nicht nett war, aber man weiß es halt nicht, weil es halt aus einer subjektiven Meinung kommt, diese Aussage. Und das finde ich interessant, weil, wie du schon anfangs gesagt hast, eigentlich ist Cropsy erstmal jemand, mit dem man Mitleid haben muss.
Ja, genau. Ach ja. Ich wollte mal fragen, ich war von denen, also dann, irgendwann ist das Finale ja geschafft, dann rollen die Credits, sagt man das so, laufen die Credits durch und dann hast du nochmal so eine, ich glaube es ist eine Post-Credit-Szene, wo du halt wieder nochmal so einen anderen Aufseher in einem Lagerfeuer nachziehst, wie er halt nochmal diese Cropsy-Geschichte erzählt und also es ist eigentlich kaum groß der Rede wert, aber ich war tatsächlich, weil ich so ein bisschen eingelullt war schon vom Ende des Films und jetzt nur noch so, meine Aufmerksamkeit ist runtergefahren und dann gab es den letzten Moment, wenn er dann, glaube ich, irgendwie sagt, and then you are dead oder so. Und dann guckt er halt aber in die Kamera, durchbricht die vierte Wand und hat mich ganz kurz tatsächlich erwischt. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist eigentlich wirklich nicht der Rede wert, aber ich war so, oh Mann. Hab mich vielleicht in dem Film davor nicht so erschrocken wie in dieser allerletzten Szene.
Das ist der Punkt und diese Szene ist halt insofern ein bisschen merkwürdig auch, weil sie eigentlich aussagt, dass Cropsy jetzt nicht immer nur an diesem einen Camp ist, so wie Jason, sondern theoretisch an jedes Camp kommen kann und das passt halt dann irgendwie wieder nicht zusammen, dass er sich jetzt zufällig an der Gruppe rächt, wo jemand dabei ist von den Leuten, die damals
ihm das angetan haben, genau. Ja, vielleicht soll das mit dem Mythos spielen oder halt
also einfach es ist auf jeden Fall hinten rangeklatscht, das habe ich vorhin nochmal gelesen, da hat ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber auf jeden Fall ist die Szene war jetzt so nicht in der ursprünglichen Drehbuchfassung drin und wurde dann irgendwie hinten rangeklatscht, weil es halt auch typisch halt Slasher ist, dass am Ende noch irgendwie gesagt, quasi angedeutet wird, okay Leute, wenn ihr wollt, machen wir noch einen davon. So,
genau.
Immer so ein bisschen offen lassen. Ja, also aus meiner Sicht, auch jetzt nach dem vierten Mal sehen, ist es für mich halt irgendwie sowas wie der Inbegriff des Slashers. Also der ist halt, bedient halt alle gängigen Regeln, Stereotypen und Motive aus dieser Hochphase des Genres und aber auf irgendwie auf einem höheren Niveau. Also was der Regisseur da gemacht hat, Tony Malam, ist schon relativ beeindruckend. Ich fand zum Beispiel diese Mordszene auch an Glaser, wie er dann mit der Kamera da spielt und Glaser auf der Heckenschere aufgespießt ist und die Kamera so mitgeht, bis sie ihn da in den Baum reinbohrt sozusagen. Das sind alles schon ganz gut gemachte Sachen da, die Malam da mit seinem Kameramann gemacht hat. So die Darsteller, wie gesagt, okay, die Figuren sind halt Stereotypen, aber ich finde, die Darsteller machen das schon ganz gut, sind auch irgendwie abwechslungsreich. Was natürlich krass in dem Fall auffällt, dass mir jetzt auch erst aufgefallen ist, natürlich von Diversity haben sie da überhaupt noch nichts gehört. Also ich weiß nicht, ob da zum Beispiel irgendjemand mit einem anderen Background war, außer der Kaukasier. Also sie waren alle weiß und blond quasi.
Ja, der Arzt halt, mehr fällt mir aber auch nicht ein.
Ja. Die Musik fand ich ganz gut, die Kills ohnehin, also mit den Effekten von Savini, also die sehen einfach großartig aus, die kann man sich auch heute noch angucken. Wie gesagt, einziger Schwachpunkt für mich so ein bisschen so der dröge dröge Camp-Einstieg, aber alles, was danach kommt und davor war, ist halt stumpfe, aber temporeiche Unterhaltung, die für mich immer noch funktioniert, auch wenn ich den Film jetzt schon öfter gesehen habe. Und der hat halt 2-3 Szenen dabei, die halt wirklich ikonisch sind. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon erwähnt, ist für mich The Burning tatsächlich die bessere Alternative zu zum ersten Freitag der 13. Film. Muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir The Burning besser. 3,5 Sterne.
Okay. ja, ich finde tatsächlich, also ich würde auch, für mich ist es halt natürlich, Freitag der 13. hat immer noch so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Den habe ich halt jetzt auch schon, ja, sehr viel früher gesehen und den jetzt ja gerade zum ersten Mal. Entsprechend ist es dann natürlich schwer. Aber ja, ist auf jeden Fall irgendwie der rundere. Ist der hochwertig und hochwertiger, produziertere Slasher. Und ich denke mal, der war auch einfach wahrscheinlich nicht unwichtig, weil ich denke mal, das ist ja auch dann dieses, ne, die Konkurrenz befruchtet sich gegenseitig und entsprechend schon sehr cool, dass es dann den an dieser Stelle gegeben hat und der macht halt auch einfach wirklich noch Spaß. Also kann man jedem Fan, jedem Slasher-Fan, der den noch nicht gesehen hat, ja, uneingeschränkt ans Herz legen, auch wenn der halt, ja, also bei mir ist es dann eher, man sieht halt hier auch schon, dass die Zeit dran genagt hat und da hat ein paar Schwächen, die jetzt halt auch, ja, ich finde halt, der Cropsey ist halt, der hatte auch jetzt irgendwie durch den Film, vielleicht ist das auch ein Grund, warum es dann keine Sequel gab, da sehe ich auch nicht so das Potenzial, dass da jetzt irgendwie ein ikonischer Mörder draus hätte werden können, weil wie gesagt, das
dafür Einzige... dafür hat er ja auch einfach zu wenig Screentime, also es gibt angeblich, das hatte Malem irgendwann in dem Interview gesagt, es gibt noch, gab viel Material, in dem Cropsey mehr zu sehen war, aber er wollte es halt auch mehr so im Verborgenen noch lassen und die Leute nicht gleich quasi, also er wollte sie langsam anteasern und dadurch, dass er dann halt nicht so oft im Bild ist, kann da halt, ist es halt auch nicht so ikonisch, ne? Wenn du jetzt an die anderen denkst und Freddy Krueger ist halt alle 2 Minuten zu sehen und Jason auch später und Michael Myers auch und Leatherface, die haben halt eine ganz andere Präsenz quasi auf der Leinwand, wenn du die siehst. Aber ich finde es war manchmal auch ganz gut, wenn du halt so einen Standalone-Film hast, so wie eben hier oder The Prowler oder My Bloody Valentine oder auch sagen kannst, hier, dieser eine Film und da kommen nicht noch 10 schlechte Sequels hinten dran. Ist doch auch mal ganz
super, nett. Ja. Genau, dafür passt er nämlich dann auch und dafür ist dann auch Cropsey irgendwie vollkommen ausreichend, das passt dann schon, das ist irgendwie cool. Ja, ich habe auch 3,5 Sterne zu vergeben und wie gesagt, also wenn man den noch nicht gesehen hat, aber man hat ein Fable für Slasher-Filme und vielleicht auch noch extra dazu ein Fable für dieses ganze Camp-Setting und so weiter, unbedingt geben. Muss natürlich wissen, dass man halt, ne, mit Filmen früher 80er hat man zu rechnen, wie du es eben schon gesagt hast, Diversity und das wird man hier nicht finden. Und wenn man darüber hinwegsehen kann, so ein bisschen aus den Augen der Zeit vielleicht gucken kann, hat man hier bestimmt ganz viel Spaß.
Auf jeden Fall. Ja. Und damit verabschieden wir uns und teasern schon mal auf die nächste Folge, in der es tierisch laut werden könnte. Mehr sage ich dazu noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören bei Devils and Demons mit Episode 63. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und guckt Horrorfilme, denn es wird jetzt kühler. Der Winter ist da.
So ist es.
Beziehungsweise tschüss. Der deutsche Sommer
ist da. Sorry.
Nee, alles gut. Ciao.
Tschüss.